Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen über eine Brücke aus Papier. Das ist der Name eines ukrainisch-deutschen SchriftstellerInnen-Treffens, das im ukrainischen Uschhorod zu Ende geht. Dann gibt's zweimal Theater. Wir schauen ins Deutsche Schauspielhaus nach Hamburg und ins Volkstheater in München. Und wir besuchen eine Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim. Dort zu sehen sind Arbeiten der schwedischen Künstlerin Anna Uddenberg. Sie baut sonderbare Skulpturen, die mitunter von Performerinnen sehr eigenartig bespielt werden. Brücken sind in der Regel sehr stabile Bauwerke mit Pfeilern, Pylonen, Fundamenten. Manchmal weit gespannt, manchmal kurz und gedrungen, auf jeden Fall stabil. Doch es gibt auch Brücken, die bestehen nicht aus Stein oder Stahlbeton. Und über eine solche Brücke wollen wir jetzt sprechen, über eine Brücke aus Papier. Auch sie verbindet Menschen und ermöglicht den Austausch von Gedanken und Ideen, Fantasien und Visionen. Seit 2015 gibt es diese Brücke aus Papier. Es ist ein Treffen zwischen ukrainischen und deutschen Autorinnen und Autoren. Ein Treffen einmal im Jahr und immer in einer anderen Stadt, entweder in der Ukraine oder auch in Deutschland, mit Lesungen, Vorträgen, Kunstaktionen und Exkursionen. Im Laufe des Jahres ist diese Brücke ziemlich stabil geworden mit einem Tragwerk, das sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 besonders bewährt hat. Dieses Jahr findet das Treffen in Uschhorod statt, in der Westukraine, nahe an der Grenze zur Slowakei und Ungarn. Knapp 120.000 Menschen leben dort und einer der Teilnehmer an der Tagung ist Juri Durkot, Germanist und Übersetzer unter anderem der Werke von Seri Shadan. Und er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Durkot.
Guten Abend.
Die Brücke aus Papier, das ist ja eine schöne Metapher. Was ist das denn für ein Brückenschlag? Ist es ein literarischer oder ein kulturpolitischer Brückenschlag?
Ich glaube, das ist beides. Das ist ein Zitat aus Manes Sperber. Das ist sein Metapher und ich finde, das ist wirklich sehr schön. Und das zeigt auch, wie wichtig die Brücken aus Papier sein können, dass diese Brücken auch viel stärker und tragfähiger sein können aus Brücken aus Metall oder Beton. Und ich glaube, mit der Brücke aus Papier, mit diesen regelmäßigen Treffen zwischen Literaten aus Deutschland und aus der Ukraine, die jetzt schon zum 8., glaube ich, Mal stattfindet, haben wir das bewiesen.
Sie treffen sich ja nicht auf einer Videokonferenz, sondern in Präsenz. Was bedeutet das denn für Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Ukraine und aus Deutschland? Was bedeutet diese unmittelbare Begegnung?
Ich glaube, dieser unmittelbare Kontakt ist sehr wichtig. Literaten, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Dichter und Dichterinnen sind ja auch Mittler für jede Gesellschaft. Und diese direkten Kontakte helfen auch unseren deutschen Gästen, aber auch umgekehrt den ukrainischen Schriftstellern, jeweils die Denkweise des anderen besser zu verstehen. Und sehr oft entstehen nach solchen Treffen auch neue Essays oder neue Gedichte, neue Erzählungen. Das sind Sachen, die unheimlich wichtig sind. Ich glaube auch für die Leserinnen und Leser in beiden Ländern. Das bedeutet, diese Kontakte sind wirklich zentral und es ist sehr schön, dass wir diese Brücke aus Papier schon zum 8. Mal machen, dass es eine Tradition hat. Es wäre auch ganz wichtig, wenn zum Beispiel auch Verleger dabei wären, weil ich immer noch ein kleines Problem sehe. Die deutschen Verlage publizieren nicht so viele ukrainische Bücher oder Büchertouren.
Immer wieder haben wir Kulturjournalisten, Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine gefragt, wie es denn möglich ist, in Zeiten des Krieges kreativ zu sein. Da gab es ganz unterschiedliche Antworten. Wurde darüber jetzt auch in Uschhorod gesprochen?
Ja, das war auf jeden Fall mit dabei. Und ich glaube, es gab bei dieser Brücke viel weniger Literatur als sonst. Das heißt, der Krieg verändert uns, der Krieg verändert unsere Augen, der Krieg verändert unser Leben, aber der Krieg verändert auch unsere Sprache. Und das war auch deutlich zu spüren. Viele Autorinnen und Autoren haben betont, das, was ich jetzt heute lese, ist keine Literatur. Das sind vielleicht Facebook-Einträge oder Essays, die direkt mit dem Krieg zu tun haben. Und ich glaube, in diesem Sinne gab es viel weniger Literatur bei dieser Brücke als bei den anderen Treffen. Das haben wir auch gespürt. Das sind die Auswirkungen des Krieges. Jeder muss das für sich persönlich verarbeiten. Und es ist auch kein Zufall, dass viele Menschen, viele Autorinnen und Autoren, mir ging es genauso am Anfang des Krieges, überhaupt nicht schreiben konnten. Und einige sagen das heute immer noch, zum Beispiel Tanja Malertschuk, die ukrainische Schriftstellerin, die in Wien seit vielen Jahren lebt, sagt immer noch, ich kann keine neuen Bücher schreiben. Die anderen haben aber zurückgefunden zur Literatur. Serhiy Zhadan schreibt inzwischen an einem neuen Roman. Yuri Andruchowitsch schreibt an einem neuen Roman. Aber trotzdem ist der Krieg im Leben von uns allen präsent.
Sie haben es gesagt, insgesamt erscheint dann doch weniger Literatur. Zumindest wurde das jetzt bei diesem Treffen klar, bei dieser Brücke. Krieg verändert die Sprache. Die Autorin Viktoria Amelina wurde am 1. Juli durch einen russischen Raketenangriff auf eine Pizzeria in Kramatorsk getötet. Sie wollte eigentlich auch bei diesem Treffen anwesend sein. Und jetzt haben Sie eine Lesung aus Ihrem Werk veranstaltet. War das so etwas wie eine literarische Trauerfeier, Herr Durkot?
Also wir wollten das nicht als eine Trauerfeier verstehen. Wir haben uns überlegt mit der Moderatorin Christina Nazarkevich, eine wunderbare Übersetzerin und Germanistin aus Lemberg, hat diese Gedenkveranstaltung, wenn wir das so formulieren können, moderiert. Wir haben uns überlegt, wie wir das sozusagen nicht ganz traurig machen können. Ich habe mich erinnert an ein Treffen mit Viktoria und Christina vor einigen Jahren in Lemberg, wo wir nach einer Buchpräsentation zusammen in ein Lokal gegangen sind. Wir saßen da auf der Straße an einem Tisch und tranken einen guten transkarpatischen Wein und aßen einen wunderbaren transkarpatischen Käse dazu. Und eigentlich waren alle Ingredienzien von diesem Treffen hier in Uschhort wieder da. Der transkarpatische Wein, Literatur, Übersetzungen, der transkarpatische Käse, nur dass Viktoria nicht dabei war. Und ich habe mir versucht vorzustellen, dass sie nur zu spät kommt, dass sie sich verspätet. Vielleicht ist der Zug nicht angekommen. Das hat ein bisschen geholfen, uns über diesen Schmerz hinauszukommen.
Jetzt haben wir überwiegend über die ukrainische Perspektive gesprochen, über den ukrainischen Brückenpfeiler gewissermaßen. Was haben denn die deutschen Autorinnen und Autoren jetzt auch beigesteuert? Waren die einfach aufmerksame Zuhörer? Also zum Beispiel Marcel Bayer, Dagmar Leupold oder Thomas Lang, Kerstin Preiwus.
Sie waren Zuhörer, aber sie waren nicht nur Zuhörer. Auch sie hatten etwas zu erzählen. Auch sie müssen diesen Krieg verarbeiten, obwohl sie vielleicht nicht von diesem Krieg direkt betroffen sind. Das heißt, sie sind vielleicht physisch nicht von diesem Krieg bedroht. Sie leben nicht in Lebensgefahr. Aber trotzdem ist der Krieg auch für diese Autorinnen und Autoren präsent. Darüber hat zum Beispiel auch Dagmar Leupold gesprochen. Und Marcel Bayer hat in seinem Text auch einen von meiner Texte erwähnt, wo ich die Tauben in Mariupol erwähne. Also insofern hatten die deutschen Kolleginnen und Kollegen nicht nur zugehört. Und eigentlich ist es auch das Ziel von diesen Treffen, dass eine Seite nicht nur zuhört, sondern dass beide Seiten im Dialog sind.
Seit 2015 gibt es diese Brücke aus Papier, ein ukrainisch-deutsches SchriftstellerInnentreffen in Uschhorod hat es diesmal stattgefunden und einer der Teilnehmer war Juri Durkot und mit ihm habe ich in Uschhorod gesprochen. Herr Durkot, besten Dank.
Vielen Dank.
Jean Genet hat sich in seinen Theaterstücken zum radikalen Anwalt der Außenseiter und Entrechteten gemacht. Er huldigt dem Bösen und singt literarische Loblieder auf die Gewalt. Als Theologe des Verbrechens wurde er 1986 in einem Nachruf bezeichnet. Seine Heiligen sind die Mörder und Huren, sein Weihrauch die Giftdünste der Pissoirs. Im Mittelpunkt von Genets 1947 in Paris uraufgeführten Einakters Die Zofen stehen zwei Schwestern. Das sind zwei Dienstmädchen, die sich, wenn die gnädige Frau außer Haus ist, mit Rollenspielen quälen und sich ihren Vergeltungssehnsüchten hingeben. Ihr Plan, die gnädige Frau zu vergiften, schlägt allerdings fehl. Lucia Bieler hat zur Saisoneröffnung dieses Stück nun am Münchner Volkstheater inszeniert. Unter den Premierengästen war auch unser Kritiker Martin Pesel. Er ist jetzt zugeschaltet, Herr Pesel. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rölke.
Genet wollte, dass alle drei Rollen, die gnädige Frau und die beiden Zofen, von Männern gespielt werden. Eine Verfremdung, die den Blick auf das Wesentliche ermöglichen sollte. Hat sich Lucia Bieler, die Regisseurin, an diese Vorgabe gehalten?
Ja, im Gegensatz zu vielen anderen, schon allein der Regisseur der Uraufführung hat sich an die Vorgabe nicht gehalten. Und seitdem ist es auch eher seltener passiert, dass wirklich alle drei Rollen, die gnädige Frau und die beiden Zofen, von Männern gespielt werden. Hier am Münchner Volkstheater ist das jetzt der Fall. Wir haben Lukas Darnstedt als Solange, die ältere Schwester, und Jakob Immervoll als Claire, die in diesem Spiel im Spiel die Rolle der gnädigen Frau übernimmt. Man merkt dann immer gleich, wie viel Prozent im Publikum die Handlung noch nicht kennen, wenn dann nach 20 Minuten der Wecker läutet und die vermeintliche gnädige Frau, die ihre Zofe schikaniert hat und fast von ihr erwürgt worden wäre, dann erschrocken ruft: Wir müssen uns beeilen, die gnädige Frau kommt gleich. Das ist dann ein großer Lacher der Überraschung. Also es handelt sich um ein Ritual, das diese verschwesterten Angestellten in den Gemächern ihrer Herrin ausüben. Sie ziehen dabei natürlich auch ihre Kleider an, und das wird in dieser Travestie, die das ja dadurch ein bisschen wird, auch sehr zelebriert bei Lucia Bieler, was mich doch etwas überrascht hat. Denn heutzutage ist ja der Umstand, dass Männer Frauen oder Frauen Männer spielen, gar nicht mehr der Rede wert in vielen Inszenierungen.
Aber man merkt schon, dass es damals visionär war wahrscheinlich.
Es kam auch damals bei der Kritik ganz schlecht an. Das Publikum hat es geliebt, aber natürlich, wenn man von Shakespeare absieht, war das auch überhaupt nicht üblich, dass man hier Cross-Gender besetzt. Ich weiß auch nicht, ob dadurch der Blick auf das Wesentliche wirklich freigeschalten wird. Hier, gerade im ersten Teil in diesem Spiel im Spiel, war mir doch ein bisschen sehr viel Seufzen und Ohnmachtsanfälle, die drohen, im Vordergrund. Also die Tatsache, dass hier die Schauspieler Männer sind, die Rollen aber Frauen, wurde sehr zelebriert. Im Laufe des Abends hat man sich dann daran gewöhnt. Der Abend wurde dann auch immer dichter, und vor allem kommt dann mit Silas Breiting, dem Darsteller der gnädigen Frau, noch mal ein bisschen ein Comic Relief hinein, weil der ist dann so eine richtige Diva, kommt mit Gesang und Tanz und Pole Dancing und bietet seinen Zofen eine richtige Show.
Als Lucia Bieler aus Maria Lazars Roman Die Eingeborene von Maria Blut am Wiener Burgtheater einen Theaterabend gemacht hat, da wurde ihre Inszenierung hochgelobt und auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Die FAZ sprach von einer radikal grotesken Bildsprache. Hat denn die Regisseurin jetzt wieder eine starke szenische Idee dann auch umsetzen können?
Also der Salon, in dem das Ganze hier stattfindet, wirkt wie aus Glas. Alles ist verspiegelt, zwei Showtreppen auf der Seite, und in der Mitte prangt, das ist ein starkes ästhetisches Bild, ein Karussell mit ebenso silbern schimmernden Pferden, drei Stück, die da am Anfang von den Dienstmädchen in ihren schwarz-weißen Uniformen abgestaubt werden. In so einem Drei-Personen-Psychospiel natürlich eine bezeichnende Symbolik. Drei Wesen, die hintereinander herjagen, aber dazu verdammt sind, einander niemals einzuholen. Und wir haben hier am Anfang dieses starke Bild, und dann hält sich die Regisseurin aber zunächst mal merklich zurück und überlässt ihren wirklich fantastischen Schauspielern das Feld. Und erst am Schluss merkt man dann, dass sie sich durchaus was überlegt hat. Also sie ist nicht faul gewesen, hat einfach erkannt, dass das ein Schauspielerabend ist. Und in der letzten Szene wird dann dieses Karussell auch wieder entscheidend. Sie haben es ja schon verraten, die gnädige Frau kommt davon, aber Claire ist diejenige, die den vergifteten Tee trinkt. Und das ist eine langsame Szene, in der sich dieses Karussell dreht und das Licht regelmäßig sich in diesem schimmernden Material spiegelt, sodass das Publikum geblendet wird. Das heißt, es tut buchstäblich weh, zuzusehen, und es wird zu einer körperlichen Erfahrung. Und das hat nach diesem sonst eher komisch, humorvollen Abend eine richtig tragische Stärke.
Die fantastischen Schauspieler haben Sie schon erwähnt, Jakob Immervoll als Claire und Lukas Darnstedt als Solange. Und die wollen wir jetzt auch in einem kurzen Szenenausschnitt hören.
Gnädige Frau, werden das fliederfarbene Kleid tragen.
Ich habe gesagt, das Zitronengelbe mit der Satinschleife.
Gnädige Frau, werden heute Abend das schulterfreie fliederfarbene mit der Seidendrapage tragen?
Aha, wieso?
Oder gar keins?
Wie?
Muss ich noch deutlicher werden?
Ach so. Du meinst. Nun gut. Dann drohe mir. Beleidige deine Herrin.
Gnädige Frau.
Nicht wahr? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du suchst nach dem Augenblick, in dem du mir ins Gesicht spucken kannst.
Herr Pesel, Ihr Fazit, war das ein starker Theaterabend?
Es war ein amüsanter Theaterabend, es war auch ein gelungener Theaterabend, aber mir ist natürlich bewusst, dass hier weder formal das Theater revolutioniert werden soll, noch jetzt ein starkes gesellschaftspolitisches Statement zum Thema Klassismus beabsichtigt ist. Sie haben ja die Geschichte Genets ein bisschen beschrieben. Das war damals zu seiner Zeit sicher noch ein größerer Akt. Aber es ist ein Abend für sehr talentierte Schauspieler, der letztendlich rund geworden ist.
Jean Genets, Die Zofen von Lucia Bieler am Münchner Volkstheater inszeniert. Vor der Premiere hat uns Martin Pesel berichtet. Herr Pesel, ich danke Ihnen.
Schönen Abend noch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der RBB hat in den vergangenen Monaten für viele negative Schlagzeilen gesorgt. Wer vielleicht geglaubt hat, dass der Sender mit der Wahl einer neuen Intendantin nun in ruhigere Fahrwasser steuern würde, der hat sich getäuscht. Denn die Wahl der seit dem 1. September amtierenden neuen RBB-Intendantin Ulrike Demmer war möglicherweise rechtswidrig. Das zumindest steht in einem Gutachten, das die Arbeitnehmervertretung des Senders in Auftrag gegeben hatte. Welche Vorwürfe nun im Raum stehen, das sagt uns Sebastian Engelbrecht.
Mit dem Gutachten wehren sich der Personalrat und die freien Vertretung des RBB gegen die ihrer Ansicht nach nicht korrekt verlaufene Suche nach Kandidaten für das Amt der Intendantin. Erstmals waren die Mitarbeitergremien in der Findungskommission vertreten. Die Beteiligung war eine der Konsequenzen aus der Affäre um Ex-Intendantin Schlesinger. Faktisch aber hätten sich die Mitarbeitervertreter im Auswahlprozess nur als Feigenblatt gefühlt, meint Sabine Jauer, die Vorsitzende des RBB-Personalrats.
Wir haben den Vorwurf erhoben und das hat uns jetzt das Gutachten bestätigt, dass hier verstoßen wurde durch die Art der Bewerbungsgespräche, des Umgangs mit dem Kandidaten, mit dem Bewerberfeld, dass hier die verfassungsrechtlich geforderten Grundsätze der besten Auslese nicht berücksichtigt wurden bzw. dagegen verstoßen worden ist.
Diese Vorwürfe finden sich in dem Gutachten wieder, das Personalrat und Freien Vertretung bei Markus Schladebach in Auftrag gegeben haben, Professor für öffentliches Recht und Medienrecht an der Universität Potsdam. Die Interessen der Mitarbeitervertretungen seien in dem Auswahlverfahren permanent nicht berücksichtigt worden, stellt Schladebach fest. Bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen und den Bewerbungsgesprächen seien viele formale und inhaltliche Fehler gemacht worden. Deshalb bezeichnet Schladebach die Wahl von Ulrike Demmer zur neuen RBB-Intendantin am 16. Juni als rechtswidrig. Demmer habe zudem im dritten Wahlgang als einzige Kandidatin nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht. Dennoch sei sie dann im vierten Wahlgang gewählt worden. Die Personalratsvorsitzende Jauer fordert die Aufsichtsgremien auf, aus dem Gutachten Konsequenzen zu ziehen.
Angesichts der vielen gravierenden Verstöße sehen wir tatsächlich den Rundfunkrats- und den Verwaltungsratsvorsitzenden als Hauptverantwortliche für diese Vorgänge. Deshalb hat der Personalrat die beiden aufgefordert, ihre Ämter bis zu einer abschließenden Evaluierung dieses Verfahrens, bis zu einer Aufklärung dieser Vorwürfe ruhen zu lassen.
Markus Schladebach fordert in seinem juristischen Gutachten weit radikaler. Es müsse eine Neuwahl der Intendantin geben. Ferner müssten die für die so wörtlich unprofessionell geleitete Wahl Verantwortlichen zwingend abberufen werden, also der Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel und der Verwaltungsratsvorsitzende Benjamin Ehlers. Beide sind erst seit wenigen Monaten im Amt. Im Übrigen, so Schladebach in seinem Gutachten, erfülle auch die gerade gewählte Intendantin Ulrike Demmer nicht die Bewerbungsvoraussetzungen für ihre Position. Ganz so weit will die Personalratsvorsitzende Sabine Jauer nicht gehen.
Wir wollen keine Neuwahlen. Es geht uns im Moment nicht um die amtierende Intendantin, sondern es geht uns darum, diese Vorgänge aufzuarbeiten und daraus Konsequenzen zu ziehen. Und ein Regelwerk auch zu schaffen, wie künftig eine solche Wahl im RBB organisiert wird.
Der RBB teilt mit, man werde das von den Mitarbeitervertretungen in Auftrag gegebene Gutachten prüfen. Sprecher Justus Demmer, der nicht mit der Intendantin verwandt ist, erklärt:
Es ist gut, dass rechtliche Fragen um die Wahl nochmal geprüft werden und dass wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir bei kommenden Wahlen ein besseres Verfahren haben, hoffentlich. Das andere ist, die Wahl war rechtmäßig und die Intendantin heißt Ulrike Demmer.
Die Wahl habe unter der Kontrolle der Rechtsaufsicht des Senders, also von juristischen Vertretern der Länder Berlin und Brandenburg gestanden, so Justus Demmer. Schladebach arbeite in seinem Gutachten bewusst mit Zuspitzungen und Polemik.
Wir haben nach der ersten Durchsicht schon erhebliche Zweifel an der juristischen Tragfähigkeit dessen, was da angeführt wird. Aber ich will da in die Diskussion nicht einsteigen.
Man habe ernsthafte Zweifel an der juristischen Haltbarkeit der Ergebnisse des Gutachtens, heißt es in einer Stellungnahme der RBB-Geschäftsleitung. Die Personalratsvorsitzende Jauer kommt der Leitung des Senders entgegen.
Uns ist nicht daran gelegen, Frau Demmer zu einem Rücktritt zu bewegen. Nein, sie ist gewählt worden und in dieser Situation werden wir jetzt mit ihr weiterarbeiten.
Der Rundfunkrat des RBB beschloss in seiner Sitzung in dieser Woche, man werde eine Kommission zur Aufarbeitung der Intendantinnenwahl einsetzen. Und die in der Kritik stehende Intendantin selbst ließ mitteilen, es sei richtig, wenn Rechtsfragen nüchtern geprüft würden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
In Berlin ist die Anlaufstelle Green Culture des Bundes an den Start gegangen. Sie wird künftig die Kultur- und Medienbranche unterstützen, und zwar bei der Entwicklung von klimaschonenderen Betriebs- und Produktionsabläufen. Neben speziellen Beratungs- und Weiterbildungsangeboten wird die Anlaufstelle eine eigens eingerichtete Helpline sowie ein Informationsportal zu betriebsökologischen Themen bereitstellen. Auch wird sie regelmäßig zu Netzwerk- und Austauschforen laden, um ökologische Fragestellungen in und mit der Branche zu diskutieren. Die Anlaufstelle werde Verantwortlichen aus Kunst, Kultur und Medien praktische und einfach umzusetzende Angebote machen, wie sie auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren könnten, sagte der Leiter von Green Culture, Jakob Silvester Bilabel. Die Berliner Architekten Gustav Düsing und Max Hacke haben den Deutschen Architekturpreis 2023 gewonnen. Das gab die Bundesarchitektenkammer bekannt. Die Preisträger realisierten im Auftrag der Technischen Universität Braunschweig ein Studierendenhaus. Sie hätten ein Gebäude geschaffen, in dem es sich gut gemeinsam studieren lasse. Damit hätten sie zugleich aktuelle Themen rund um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit aufgegriffen, hieß es. Der mit 30.000 Euro durch Der Staatspreis ist die bedeutendste Auszeichnung für Architektinnen und Architekten in Deutschland. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme wird im kommenden Jahr vom Bund mit 8,5 Millionen Euro gefördert. Mit dem Geld sollen insbesondere 3 Dauerausstellungen pädagogisch und wissenschaftlich überarbeitet werden, wie die Stiftung Hamburger Gedenkstätten mitteilte. Zudem müssten große Teile der historischen Bausubstanz saniert werden. Dazu zählen laut Stiftung ein ehemaliger Häftlingsblock, eine ehemalige Rüstungsproduktionsstätte sowie die ehemaligen Garagen der SS. Die Ausstellungskonzepte würden durch neue Vermittlungsformen erweitert. Das Konzentrationslager Neuengamme wurde von 1938 bis 1945 betrieben und hatte mindestens 86 Außenlager. Von den bis 1945 dort inhaftierten etwa 100.000 Zwangsarbeitern starben mindestens 50.000 durch unmenschliche Bedingungen und durch Mord. Das bedeutendste Filmfestival der Türkei in Antalya hat nach scharfer Kritik aus der Regierung einen Dokumentarfilm aus dem Wettbewerb genommen. Der Festivalleiter erklärte auf der Plattform X, es seien Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden. Deshalb habe man sich für den Ausschluss des Films Kanun Hükmü entschieden. Das Kulturministerium hatte dem Festival zuvor die Unterstützung entzogen und der Leitung vorgeworfen, mit der Zulassung des Films Terrorpropaganda zu unterstützen. Der Film von Nela Demir Mirci erzählt von Menschen, die nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 wegen mutmaßlicher Unterstützung des Umsturzversuches entlassen wurden. Die Leitung des Festivals von Antalya, das im Oktober stattfindet, schließt den Film nun schon zum zweiten Mal aus. Der erste Ausschluss wurde nach Boykottdrohungen anderer Festivalteilnehmer zurückgenommen.
Antropolis, es ist ein Projekt der Superlative. Mehr als 2 Jahre lang wurden die 5 Einzelteile vorbereitet und geprobt. Und jetzt werden die Stücke in Serie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt. Texte von Aischylos, Sophokles, Euripides und Roland Schimmelpfennig. Ein gewaltiges Thema hat er sich vorgenommen. Er will die zentralen Texte des antiken Theaters neu erzählen. Vielleicht kann man den Inhalt so kurz umschreiben. Woher kommen wir Menschen? Wo stehen wir? Wohin gehen wir? Das alles erzählt am Beispiel der Stadt Theben. Alles inszeniert von der Intendantin Karin Bayer am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Und nach dem Teil 1 Dionysos vor 2 Wochen, heute nun der Teil 2 Laios. Und da gibt es viel zu erklären und danach dann auch natürlich viel zu beurteilen. Und dies wird nun Michael Lages tun. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Roland Schimmelpfennig überschreibt in seinem Projekt antike Texte. Nun ist ja Laios kein antikes Theaterstück. Er ist ja der König von Theben, der Ehemann von Iokaste und der Vater von Ödipus. Was ist das denn für ein Sujet? Was ist das für ein Text, den Schimmelpfennig da für diesen Abend benutzt?
Also ich würde mal sagen, das ist das große Festival der Vorgeschichten. Das war ja schon am ersten Abend so, wo die Backchen, die irgendwie ziemlich jeder und jede kennt, wenn man ins Theater geht, sozusagen eine Vorgeschichte bekamen. Wie ist eigentlich Theben entstanden? Und heute ist es so gewesen, die Vorgeschichte von Laios wird erzählt. Das Stück, da haben Sie recht, gibt's eigentlich nicht. Die Figur taucht plötzlich in der Ödipus-Geschichte auf. Das ist also der, den Ödipus an einer Wegkreuzung tötet, nicht willentlich den Vater, aber es ist eben der Vater, durch eine geheimnisvolle Geschichte sozusagen verheimlicht er sich selber, dass er den Vater tötet. Und Schimmelpfennig erzählt nun tatsächlich die Geschichte und die Geschichten von Laios, die ihn bis an diesen Punkt, an diesen Kreuzweg geführt haben. Und das ist total interessant, weil die Figuren, wie wir sie in der klassischen Formung dann immer so erzählt bekommen, sind ja immer schon fertig. Hier ist es so, Schimmelpfennig erzählt die Figuren am ersten Abend auch schon jetzt wieder so, wie sie noch nicht fertig sind. Also wie Laios dahin gekommen ist, welche Flüche über ihn gehalten worden sind und welche Schicksalsschläge es gibt, denen er nicht ausweichen kann. Das wird immer so vorausgesetzt im normalen Umgang mit der Antike. Hier wird es tatsächlich erklärt und das ist sehr, sehr, sehr interessant.
Karin Bayer hat gesagt, dass sie immer wieder merke in ihrer jahrelangen Beschäftigung mit der griechischen Mythologie, wie unfassbar modern diese Texte seien, dass es dort Grundthemen gäbe, die sich in den letzten 2500 Jahren nicht aufgelöst hätten. Merkt man diese unfassbare Modernität auch an diesem Abend?
Ja, das merkt, glaube ich, jeder und jede, der sich oder die sich mal eine wirklich gute antike Inszenierung anguckt. Das ist alles wahnsinnig präsent. Es sind immer Menschen am Rande des Abgrundes, am Rande des Zusammenbruchs, am Rande der Hinterfragung all dessen, was ihnen irgendwie was wert ist. Und sie kommen immer an den Punkt, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht und sie eigentlich sich selbst und alles, wofür sie stehen und was sie bislang für richtig hielten, in Frage stellen müssten. Das ist eigentlich bei Antike fast immer so. Hier ist es so, Schimmelpfennig hat obendrein auch noch so ein bisschen Moderne im Detail eingebaut. Also da gibt's Autos, da gibt's den Computer, da gibt's merkwürdige Erfahrungen, die man im Internet macht. Also das ist jetzt nicht aufgesetzt, das sind so kleine Effekte, die den humorigen Anteil dieser Inszenierung deutlich unterstützen. Und in diesem Fall jetzt bei Laios, was ja Lina Beckmann ganz alleine spielt, alle Rollen, das sind ziemlich viele, da wird dieser erkenntnisstiftende Spaß durch diese kleinen Details am Rande noch deutlich verstärkt.
Lina Beckmann haben Sie erwähnt und da wollen wir jetzt einen kurzen Szenenausschnitt hören und danach dann darüber sprechen, nämlich ob dieser Ton, den wir da jetzt gleich hören werden, ob der ja typisch war für diese Aufführung.
Ein Stier entführt ein junges Mädchen und schwimmt mit ihr aufs offene Meer hinaus. Wissen Sie noch, wie das Mädchen hieß? Sie können ruhig reinrufen, das ist erlaubt. Europa! Sie sind wohl Lehrer. Europa! Europas Bruder besiegte einen Drachen und säte dessen Zähne aus. Wie hieß der Bruder? Kadmos! Astrein! Kadmos besiegte einen Drachen, säte dessen Zähne aus. Aus den ausgesäten Zähnen wuchsen Männer, die sich gegenseitig umbringen. Ein Gott, jetzt wird ein bisschen schwieriger, ein Gott verbrennt die Mutter seines Sohnes. Wie heißt die Mutter? Ich komme nicht drauf. Semele, nicht schlimm. Nichts als rauchende Asche bleibt von ihr. Das gemeinsame, noch ungeborene Kind näht sich der Gott in den Oberschenkel ein. Wie heißt der Gott?
Dion. Dionidon.
Ein kleines Ratespiel. Das hat eine sehr anschauliche Leichtigkeit. Ist das typisch gewesen für diesen Abend auch?
Ja, ja. Damit erzählt sie sozusagen das, was bisher geschah. Also das ist sozusagen die Vorgeschichte für den ersten Teil, die am Anfang des zweiten jetzt nochmal auftaucht, damit wir wirklich auf dem Laufenden sind. Aber das geht tatsächlich auch den ganzen Abend so durch. Der ist nicht lang, der ist 90 Minuten lang. Aber innerhalb dieser 90 Minuten ist Lina Beckmann eigentlich umfassend damit beschäftigt, unentwegt Rollen zu tauschen. Das heißt, allein durchs Gesicht, durch die Veränderungen in der Mimik lässt sie neue Geschichten erstehen. Dann gibt es 4 große Masken auf der Bühne. Sie kann sich dazustellen. Dann ist sie plötzlich die Chorführerin. Sie kann alles. Dieser große weiße Stier, der wird in allen Aufführungen anwesend sein. Der liegt auf der Bühne rechts vorne und den zerrt sie in, sozusagen in die Mitte und spielt ein bisschen mit ihm. Die ganzen Geschichten um Lajos herum werden dann sozusagen eingefügt in so eine, ja, in so eine leichthin erzählerische Haltung. Beim ersten Teil war mir noch aufgefallen, dass der Schimmelpfennig irgendwie ein bisschen einfach plötzlich alles erzählte, also die Backchen in dem Fall. Hier ist es so, tatsächlich die Einfachheit im Spiel von Lina Beckmann, also die hochkomplizierte Einfachheit im Spiel von Lina Beckmann, passt sehr gut zum Erklärton, den Schimmelpfennig in diesem Fall für die Geschichte des Lajos angewendet hat.
Also 2 von 5 Teilen haben Sie jetzt gesehen, Herr Lages. Das hat Potenzial, so weiterzugehen, so intensiv?
Na, wenn es so weitergeht wie heute, dann in jedem Fall. Beim ersten Mal hatte ich, wie gesagt, noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der realen Nacherzählung eines klassischen Stoffes. Hier ist es ja eine Neuerfindung. Da ist alles sozusagen ganz überraschend und frech und frisch und ziemlich grandios. In den nächsten Stücken, wenn es dann wieder um Ödipus geht, da muss man natürlich auch wieder sich andocken am Original. Aber das ist offenkundig ein Projekt, das auch denen, die das spielen, also all denen um Karin Bayer rum, ziemlich großen Spaß macht. Und das sieht man ja auch ganz gern mal auf der Bühne.
Antropolis, das 5-teilige Projekt von Roland Schimmelpfennig und Karin Bayer am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Heute hatte der 2. Teil Premiere, Lajos. Als nächstes folgt dann Ödipus. Die Uraufführung dann am 13. Oktober im Schauspielhaus Hamburg in genau 2 Wochen. Also, Michael Lages, besten Dank.
Gern geschehen.
Die schwedische Künstlerin Anna Uddenbergt trifft mit ihren Skulpturen und Performances den Nerv der Zeit. Sie verbindet darin Fragen nach sozialen Codes und Geschlechterrollen, dem heutigen Selbstdarstellungstrend und unserer Technikbegeisterung. In New York hat Anna Uddenberg im Frühjahr die Ausstellung Continental Breakfast gezeigt, in denen Skulpturen präsentiert wurden, die aussahen wie eine Mischung aus gynäkologischem Stuhl, Hightech-Möbel und Flugzeugsitz. Diese Skulpturen wurden dann von Performerinnen bespielt und die Videos von dieser Performance, die gingen auf TikTok viral. Nun hat die Künstlerin, die in Stockholm und Berlin lebt, diese Objektserie weiterentwickelt und zeigt sie in der Kunsthalle Mannheim. Marie-Dominique Wetzel berichtet.
Betont langsam und präzise öffnet die Frau im grauen Business-Kostüm ein rotes Absperrband und winkt uns, das Ausstellungspublikum, wortlos in einen Wartebereich, bevor sie hinter uns das Absperrband wieder schließt. Da stehen wir jetzt und warten. Der Ausstellungsraum in der Kunsthalle Mannheim wurde in einen merkwürdigen Unort verwandelt. Tief abgehängte Schallschutzdecke, hellgrauer Teppichboden, Lamellenjalousien, Neonlicht. Erinnert an sterile Großraumbüros oder Wartehallen von Behörden. Verteilt im Raum stehen 8 fast mannshohe Objekte. Sie wirken wie eine Mischung aus gynäkologischem Stuhl, Hightech-Möbel und Flugzeugsitz. Manche erinnern in der Form an menschliche Beckenknochen. Gefertigt sind sie aus vielen verschiedenen Materialien, erklärt der Direktor der Kunsthalle Mannheim, Johann Holten.
In den Skulpturen sind eine ganze Bandbreite an Materialien drin, von Epoxidharz durch 3D-Druck in Form gebracht, bis hin denn zu gepolsterte Lederteile. Dann hat sie eine Faszination für Hightech aussehende Schrauben. Und so entsteht so eine merkwürdige Hybrid an Materialien, die wie so ein hochdesigntes Objekt aussieht. Gleichzeitig so ein bisschen irgendwie krank und merkwürdig. Und genau da drin, glaube ich, liegt die Faszination dieser Objekte.
Und plötzlich steigen 2 Performerinnen aus ihren High Heels und klettern auf die Objekte. Zwängen ihre Körper in die engen Ausbuchtungen und Schalenformen. Nicht einfach, schon gar nicht mit eng anliegenden Röcken und Blazern. Ihre Arme werden mit Gurten fixiert und dann bleiben die Frauen, den Kopf nach unten und den Hintern nach oben gestreckt, bewegungslos liegen, minutenlang. schmerzhaft und obszön sieht das aus.
Und das Ganze steht ja vielleicht so ein bisschen als Sinnbild dafür, was wir alles unser Körper in unsere heutige kapitalistische Gesellschaft antun. Wir pressen die rein in Formen, die angesagt sind, die vorgegeben sind, aber alles andere als natürlich oder gesund wirken, aber haben gelernt, das als Normalität zu betrachten.
Die Performerinnen sind unseren Blicken schutzlos in dieser entwürdigenden Haltung ausgesetzt. Als Ausstellungsbesucherin wird man unfreiwillig zur Voyeuristin. Kein gutes Gefühl. Anna Uddenberg arbeitet erst seit neuestem mit Performerinnen. Davor hat sie weibliche Puppen benutzt. Die lagen oft halbnackt und völlig verrenkt auf Hockern, Tischen oder Rollkoffern. Daraufhin wurde der Künstlerin vorgeworfen, weibliche Körper zu Objekten zu machen und sie zu prostituieren. Anna Uddenberg sieht das ganz anders. Nicht sie, sondern die Gesellschaft und vor allem viele Beiträge in den sozialen Medien würden Frauenkörper immer wieder zu Objekten herabwürdigen. Interviews gibt die 40-jährige Künstlerin kaum noch. Aber im vergangenen Jahr stellte sie anlässlich der Verleihung des Hector-Preises in Mannheim klar:
I am very much a feminist.
Ich bin eine überzeugte Feministin von ganzem Herzen. Aber meine Motivation, Kunst zu machen, ist vielfältiger. Ich komme nicht aus einer politischen, feministischen Ecke. In meinen Arbeiten geht es um einen Mix aus Verfremdung, Anziehung, Verführung, auch durch verschiedene Materialien, die ich verwende. Ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt, auf eine Sache festgelegt werden.
One of those things.
Anna Uddenberg hat erfahren müssen, dass der Kunstmarkt aber gerne in Kategorien denkt. Und auch Erfolg lässt sich nicht immer lenken. So ist Anna Uddenberg vor allem dadurch bekannt geworden, dass so viele Menschen bei ihren Ausstellungen Fotos ihrer Skulpturen gemacht und ins Internet gestellt haben, wo sie massenhaft geklickt wurden. Der Kontext ging dabei meist verloren. Doch wenn man, wie jetzt in der Kunsthalle Mannheim, live und gemeinsam mit anderen die Performances erleben kann, dann wird physisch spürbar, um was es der Künstlerin geht. Dieses Hineinzwängen in Körpernormen und Schönheitsideale, dieses ständige Verrenken, um gefällig, angepasst und erfolgreich zu sein, wer bestimmt diese sozialen Codes und warum folgen wir diesen unausgesprochenen Regeln so willig? Anna Uddenberg greift diese Themen in ungewöhnlicher und eigenwilliger Art in ihren Skulpturen und Performances auf. Und das macht sie momentan zu einer der spannendsten Künstlerinnen, meint der Mannheimer Kunsthallendirektor Johann Holten.
Sie ist extrem gut da drin, eine Art Zeitgeist auch einzufangen in ihre Skulpturen, gerade weil es ihr gelingt, ein Gefühl, das in sehr viele Teile unserer Gesellschaft drinsteckt, Form und Bild zu verleihen. Und da drin ist sie, glaube ich, ziemlich unübertroffen.
Johann Holten, der Direktor der Kunsthalle Mannheim, Anna Uddenberg, Premium Economy. Die Ausstellung ist bis zum 21. April zu sehen, Marie-Dominique Wetzel berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden.
Beginnen wir mit Deutsch. In unsere schöne Sprache, so Roland Kehlbrand in der Süddeutschen Zeitung, hält zunehmend eine Art Staccato-Deutsch Einzug. Ob rhetorische Fragen, echt jetzt, Kommentare, kein Ding, Ausrufe, aber sowas von, Verniedlichungen, kurz ein bisschen einkaufen oder Beichtformeln wie ganz ehrlich. Das Staccato-Deutsch verfüge bereits über ein stattliches Repertoire. Nehmen wir etwa die neuartige Suggestivfrage: Du hast den Müll nicht runtergebracht. Hier folgt eine effektive Sprechpause. Und dann? Weil? Man beginnt also einen verkappten Vorwurf mit einem der Form nach schlichten Aussagesatz: Du hast den Müll nicht runtergebracht. Dann, nachdem der Sachverhalt scheinbar rein faktisch beschrieben ist, folgt ein überraschendes Weil? Es wird durch anhebende, langgezogene Stimme und hochgezogene Augenbrauen begleitet. Das Weil steht scheinbar in der Luft und verlangt nach Vollendung durch einen Nebensatz, den aber der Fragende nun gerade nicht selbst ausführt. Der Druck der Vollendung des Nebensatzes lastet stattdessen auf dem Gegenüber. Wir merken uns das für zu Hause, bleiben bei der SZ und blättern mal kurz ein bisschen zurück zu einem Interview mit Christopher Marinello, Experte für Raubkunst. Er bescheinigt dem British Museum, dem über viele Jahre zahlreiche Artefakte gestohlen wurden, eine, Zitat, typisch britische Arroganz, weil es auch jetzt noch, nachdem die Öffentlichkeit über die Diebstähle informiert wurde, unprofessionell weiterwurschtle. Marinello?
Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass viele der fraglichen Gegenstände anscheinend nirgends verzeichnet waren. Bei einem kleineren Haus mit wenigen Angestellten könnte man das vielleicht noch verstehen. Aber bei so einer Institution? Unentschuldbar. Man kann heutzutage alles in Sekunden mit einem Strichcode versehen. Frage der SZ. Hat das nicht auch etwas mit der Größe dieser Sammlung mit Millionen Einzelstücken zu tun? Wenn man der eigenen Bestände nicht mehr Herr wird, sollte man einen Teil an andere Museen abgeben, die nicht zigtausende römischer Münzen haben. Und wenn die Stücke weder zur Ausstellung noch für die Forschung taugen, dann sollte man darüber nachdenken, sie zu verkaufen und mit dem Erlös das Dach zu reparieren. Echt jetzt? Währenddessen verneigt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor Loriot, Deutschlands größtem Humoristen, der dieser Tage 100 Jahre alt geworden wäre und in einer Ausstellung im Frankfurter Karikaturamuseum gefeiert wird. Die Berliner Tageszeitung wiederum spürt der Geschichte des italienischen Partisanenlieds Bella Ciao nach und die Welt blickt missmutig auf die gerade in Wien zu Ende gegangene Konferenz »The Future of Fact-Checking«, aber sowas von. Und damit zurück zur Jugendsprache und dem Staccato-Deutsch, das Roland Kählbrand in der SZ beschreibt, darunter auch diese Beobachtung. Junge Menschen, die nach einer ausführlichen Erläuterung betont gelangweilt zurückgeben, wen? Nach einiger Übung fällt es Erwachsenen, zum Beispiel geübten Eltern pubertierender Kinder, nicht schwer, die Frage in ihrer vollständigen Form zu rekonstruieren. Wen interessiert das? Für Fortgeschrittene erschließt sich dann auch der Sinn der Frage, wo? Er bedeutet, wo sind die Leute, die das interessiert? Wen und wo sind hier keine klassischen W-Frage-Pronomen, die der Information dienen, sondern nur noch lässige, ironische Kommentare. Bei so viel Lässigkeit bedarf es andererseits auch Ausdrücke, die Emotionalität, ja Dramatik verströmen. Zu diesen Ausdrücken, so Kählbrand, gehöre neuerdings das Wort unfassbar. Zum Beispiel: Das war ein unfassbar smarter Typ. Es herrscht in der deutschen Sprache eigentlich kein Mangel, um exzessiven Gefühlslagen Ausdruck zu verleihen. Steigerungen benötigen freilich immer wieder neue Superlative, um sich vom Alltäglichen abzusetzen. Wie nützlich also, schreibt Kählbrand, das mit dem eigentlich alten, aber nun neu und viel häufiger verwendeten Adjektiv unfassbar eine weitere Steigerung zum Dramatischen hin erreicht wird. Und damit unfassbar schönes Wochenende.
Der Blick in die Feuilletons war das von Lotta Wieden. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röker am Mikrofon. Guten Abend.